Jetzt wollen wir an der Stelle fortsetzen, wo die offene Frage zu beantworten ist, bis zu der wir gekommen sind. Jetzt steigen wir wieder ein und befinden uns an der Überbrückungsstelle zu Punkt 3. Da geht es um das zweite Gleichnis, die unübersichtliche Situation des Reiches. Weizen und Unkraut. Warum ist das Reich Gottes in seinem Werden nicht unangefochtener? Und darauf antwortet Jesus eben mit diesem zweiten Gleichnis. Und wir lesen zunächst die Verse 24 bis 30. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf einen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er dann das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es im Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in die Scheune. Hier taucht nun zum ersten Mal dieser Begriff auf: Das Reich Gottes ist wie oder gleicht. Das ist eine typische hebräische Formulierung und bezieht sich nicht nur auf einen Punkt, sondern auf diesen gesamten Vorgang. Also man könnte auch übersetzen: Die Vorgänge rund um das Reich der Himmel gleichen der Situation, die dann geschildert wird. Unkraut. Unkraut, damit ist wahrscheinlich der Taumellolch genannt, der dort in der Gegend wächst. Der sieht dem Weizen sehr ähnlich. Normalerweise wird ja das Unkraut vor der Ernte entfernt, aber in Hebron an bestimmten Bereichen, da geschah das erst bei der Ernte. Also genau wie es hier beschrieben wird. Warum? Weil dort der Weizensamen schwächere Wurzeln hatte und wenn das andere vorher rausgerissen worden wäre, dieser Unkrautsamen, dieser Taumellolch, dann hätte man möglicherweise den Weizensamen mit ausgerissen. Das ist also das reale Bild, das dahinter steht. Und der Lolch wurde damals tatsächlich in Bündel gebunden, um als Brennmaterial benutzt zu werden. Also es ist ein verwirrendes Szenario. Und die Jünger haben dann später das Bedürfnis, den Herrn extra danach zu fragen. Ab Vers 35, beziehungsweise ab Vers 36, da entließ Jesus die Volksmenge. Also die ersten vier Gleichnisse werden in der Öffentlichkeit präsentiert, die letzten drei dann im internen Kreis. Da entließ der Herr die Volksmenge und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und Jesus, ist hochinteressant, Jesus gibt ihnen jetzt hier quasi ein Wörterbuch in die Hand, mit dem sie das Gleichnis dechiffrieren können. Ja, also who is who? Als wenn man so ein Lexikon hat: Das steht für das, dies steht für jenes. Hör mal, wie der Herr das erklärt. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Also Jesus selbst mit diesem Titel, den er immer wieder von sich selbst verwendet hat, der Menschensohn. Das ist der endzeitliche Richter, wie ihn etwa Daniel 7 ankündigt. Also Menschensohn ist nicht ein Niedrigkeitstitel, sondern ein Hoheitstitel. Und Jesus hat immer wieder deutlich gemacht: der göttliche Menschensohn, der von Daniel etwa angekündigt wird, der bin ich. Der Acker ist die Welt. Dann, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Klar, der gute Same sind die Kinder des Reichs. Also die Gläubigen. Das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit, also das Gericht in der Endzeit. Und die Schnitter sind die Engel. Das ist erstmal die Übersetzung, Element für Element. Der Acker ist die Welt, nicht die Gemeinde. Gott ringt um die Völkerwelt. Der Same ist hier, letztes Mal war ja das Wort. Hier sind es die Kinder des Reichs, also die, die schon glauben. Und die werden Kinder des Reichs genannt. Sie sind das Ergebnis eines Geburtsvorgangs, wenn man so will. Sie sind zum neuen Leben wiedergeboren. Das Unkraut, das sind die Kinder des Bösen. Das Böse ist hier personal gemeint, wie beim Vater Unser. Und erlöse uns von dem Bösen, also die Kinder des Teufels. Ihre Identität ist natürlich vom Sündenfall bestimmt. Der Teufel ist nicht originell, der Teufel äfft immer nur nach in zerstörerischer Umkehrung dessen, was Gott geschenkt hat. Und im Grunde hat diesen Sachverhalt Martin Luther sehr gut mit seinem Bild beschrieben. Es gibt für den Menschen nur diese beiden Identitäten. Entweder er ist von Gott geritten oder vom Teufel geritten. Also hier im Gleichnis, entweder er ist ein Kind des Reichs oder ist ein Kind des Bösen. Die Ernte ist ein Bild für das Gericht Gottes, zudem hier noch verstärkt durch das Brennen, klassisches Gerichtsbild. Und wir werden bei der Formulierung dort vor allem in Vers 30 erinnert an Matthäus 3, Vers 12, wo Johannes der Täufer das ja auch angekündigt hat in seiner großen evangelistischen Rede, als er Jesus ankündigt, wo er dann in Vers 12 sagt, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln und die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und hier wird auch der Zeitpunkt dieses Gerichts genannt, nämlich am Ende dieser Weltzeit. In den Gleichnissen entfaltet Jesus jetzt keine differenzierende Lehre von den letzten Dingen, sondern es wird gesagt, also wann ist die Wiederkunft, wann ist die Entrückung der Gemeinde, wann kommt das tausendjährige Reich und so weiter, sondern hier geht es um diesen Schlusspunkt, den Gott setzt, ohne das jetzt zu differenzieren. Das Ende der Weltzeit, wir würden sagen, wenn Jesus wiederkommt zum Gericht und man könnte auch sagen, ganz am Ende das jüngste Gericht. Jedenfalls, Gott setzt diesen Endpunkt. Und die Schnitter, das sind Gerichtsengel Gottes. Wir wissen ja, in der Bibel haben Engel verschiedene Funktionen, unter anderem auch die, Gott in seinem Gericht zu assistieren gewissermaßen. Und derjenige, der der endzeitliche Richter ist nach Daniel 7, ist der Menschensohn, das ist Jesus. Jesus ist der Herr des Gerichts. Er wird alles Böse aus dieser Welt richten und aus seinem Reich die Bösen sammeln. Und das ist der einzige Punkt in diesem Text, wo das Reich eben, ich erinnere nochmal an unsere Unterscheidung, wenn Sie nochmal auf die erste Seite schauen, das universale Reich meint. Matthäus 13, Vers 51. Hier heißt es, er wird die Bösen aus seinem Reich sammeln. Hier steht nicht, er wird sie aus dem Reich der Himmel sammeln oder aus dem Reich Gottes sammeln, sondern hier ist dieses universale Reich gemeint. Denn diejenigen, die er da sammelt, die gehören ja nicht zum Reich Gottes. Und der Begriff, den der Herr hier verwendet, wenn wir ab Vers 40 weiterlesen, gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln. Also auf dem gesamten Kosmos, alles, was in diesem universalen Reich, was überhaupt existiert und böse ist, wird diesem letzten Gericht ausgeliefert. Die Formulierung Anstöße und Täter der Gesetzlosigkeit kommt aus Zephania 1, Vers 3. Zephania 1, Vers 3. Und damit sind nicht nur die groben Bösewichte gemeint, sondern alle, die den Weg Gottes nicht gehen. Also auch Gerhard Meyer hat das sehr schön umschrieben. Er hat gesagt, was hier gemeint ist, alle, die Gottes Wege nicht gehen, also auch die Gleichgültigen, Trägen, die sogenannten Weltweisen und sogar die edlen Menschen, die Edelmut ohne Gott pflegen, die fallen alle unter diese Bestimmung. Und damit ist klar, sein Reich meint hier die gesamte Erde und die gesamte Menschheit. Der Feuerofen steht für die Hölle, Vers 42, und die Gerechten, das sind die Geretteten, die Gerechtgesprochenen. Das wird ja dann später im Neuen Testament noch weiter erläutert, dass es bedeutet, von Gott gerecht gesprochen zu werden. Römer 3 bis 5, die werden im Reich Gottes sein. Und dann diese wunderbare Beschreibung der Geretteten. Das ist ein Zitat aus Daniel 12, Vers 3. Die Gerechten aber werden leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Sie werden verherrlicht werden. Sie werden Lichtgestalten sein, so wie Gott und die Engel jetzt Lichtgestalt ist. Das ist dann der Triumph der Geretteten. Oder wie wir das singen mit diesem Zitat aus Richter 5, Vers 1, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Das ist hier gemeint. Wenn Sie sich diesen Vers verdeutlichen wollen, denken Sie an das Lied, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und dann ist die eschatologische Spannung, also zwischen diesem schon und dem, was noch nicht ist, aufgehoben. Und dann, sie werden leuchten in ihres Vaters Reich. Dann wird der letzte Hauch von Sünde weg sein. Der letzte Druck, die letzte Bedrohung. Dann ist die Rettung, die wir durch Jesus schon hier auf dieser Erde haben durften und der wir uns gewiss sein durften, sie wird dann endgültig sichtbar sein. Das ist Realität. Es gibt aber eben auch die Realität des Feindes. Und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass diese Realität des Feindes hier nicht mit einer Handbewegung einfach ausgeschaltet wird, sondern Jesus sagt ganz klar, die Gläubigen müssen damit rechnen, dass dieser Konflikt bis wann dauert? Bis zum jüngsten Tag. Und wenn wir dann vom Neuen Testament her, die Offenbarung schreitet ja immer weiter voran, dann diese Differenzierung sehen, dann sehen wir, dass dann noch das tausendjährige Reich kommt, eine Zeit der Entlastung, aber auch am Ende dieses tausendjährigen Reiches wird man noch sündigen können. Und Gott setzt dann den endgültigen Schlusspunkt. Und deswegen dürfen wir uns nicht wundern, dass wir jetzt noch mit dieser sich widersetzenden Realität des Teufels leben müssen. Gottes Kinder und Teufelskinder leben noch gemeinsam in dieser Welt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Das ist die Realität. Brauchen uns überhaupt nicht zu wundern. Und ganz wichtig, die Knechte, also es sind hier die Jünger Jesu, die Knechte haben kein Mandat und keine Verheißung, den teuflischen Einfluss schon vorher irgendwie auszumerzen. Kreuzzüge sind verboten. Ein Gottesstaat ist nicht verheißen. Wir würden das Gericht, das ist hier Vers 28, wir können das ja nachvollziehen, ne? Da sagen die Knechte, sind ja die Jünger, willst du nun, dass wir hingehen und das zusammenlesen? Das würden wir manchmal gerne. Wir würden reinschlagen mit Karacho und die Dinge endlich überschaubar machen. Aber das ist nicht unser Auftrag, ihr Lieben. Kein Gottesstaat, es gibt keine christliche Scharia. Wir sind dazu weder bevollmächtigt noch befähigt. Es gibt keine gewaltsame Christianisierung, auch in diesen Versen wird das ganz klar verboten. Die endgültige sichtbare Scheidung erfolgt, aber sie folgt erst auf der Ziellinie der Geschichte. Vorher ist uns dieser Kampf, dieser geistliche Kampf auferlegt. In diesem Kampf müssen wir klar Position beziehen. Wir müssen etwa auch in unserer Gesellschaft davor warnen, wenn andere versucht sein könnten, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dann ihren vermeintlichen Gottesstaat hier zu errichten. Auch da müssen wir sehr wachsam sein. Aber wir können als Christen nicht in irgendeiner Weise mit Gewalt, mit einem vorweggenommenen Endgericht Gottes die Situation gewissermaßen wie mit einem Befreiungsschlag klären. Jesus sagt eindeutig, nein, das gibt's nicht. Jesus betont hier die lange Zeit der Koexistenz, des Nebeneinanders dieser Gotteskinder und Teufelskinder. Und in der Erklärung dann in Vers 42, 43 betont er dann noch stärker das glorreiche Ende. Und wissen Sie, ich musste an dieses berühmte Lied von Martin Luther denken, der genau das beschrieben hat. Luther hat diese Drucksituation der Christen beschrieben, aber auch die Gewissheit ihres endgültigen Triumphes. Und wissen Sie, welches Lied ich meine? Ein feste Burg ist unser Gott. Eines der berühmtesten Lieder der Reformation. Ein guter Wehr und Waffen, er hilft uns frei in aller Not, die uns hier hat betroffen. Und dann kommt's, der altböse Feind, mit Ernst er es jetzt meint, das war der Feind, steht hier. Groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Ja, und dann sagt Luther, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es sollte uns doch gelingen, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, das ist der Teufel, tut er uns doch nicht, das macht er es Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Und hier haben Sie genau diese Spannung. Der Fürst dieser Welt ist noch da. Er kann sich sauer stellen und uns das auch merken lassen. Aber er ist bereits gerichtet. Und hier haben Sie genau diese eschatologische Spannung. Er ist schon gerichtet, aber er kann uns noch ganz schön zusetzen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er das Gericht. Und dann kommt ja dann diese berühmte Stelle, das Wort, sie sollen lassen starren und keinen Dank dazu haben. Er ist bei uns schon auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Und dann dieser harte Vers, nehmen sie den Leib, gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben keinen Gewinn. Und wie ist der letzte Satz? Das Reich muss uns doch bleiben. Das Reich muss uns doch bleiben. Das Reich Gottes kann uns nicht weggenommen werden. Das ist die Spannung, in der wir jetzt noch existieren. Aber was wird über die gottlose Welt gesagt? Die gottlose Welt wird gerichtet. Was wird die gottlose Welt nicht? Transformiert. Die gottlose Welt wird nicht umgestaltet in ein Reich Gottes. Wir müssen es ganz deutlich sagen, das Reich Gottes waltet exklusiv und nicht inklusiv. Das Böse wird nach Gottes Kriterien ausselektiert und nicht integriert. Das sind geistliche Vorgänge, die allein bei Gott liegen, die wir gar nicht durchschauen. Aber dieses Konzept des Reiches Gottes ist absolut nicht integrativ. Und angesichts dieser bleibenden Drucksituation und der sichtbaren Wirksamkeit des Feindes, können wir da überhaupt gewiss sein, dass das Reich Gottes sich durchsetzen wird? Deshalb fügt Jesus zwei weitere Gleichnisse an, wo wir sehr froh sein können, dass sie hier auch noch stehen. Das Gleichnis 3 und das Gleichnis 4, es ist fast so etwas wie ein Doppelgleichnis, nämlich zunächst vom Senfkorn und dann vom Sauerteig. Also, lesen wir weiter. Gleichnis 3, zunächst vom Senfkorn, 31 bis 32. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar unter allen Samen das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Also wieder müssen wir das so verstehen: Mit dem Reich Gottes verhält es sich wie? Und dann kommt dieser ganze Prozess. Das Senfkorn ist winzig klein, klein wie ein Stecknadelkopf. Klein wie ein Stecknadelkopf. Und was Gott uns daran zeigt, was Jesus uns daran zeigt, ist das überraschende Wachstum des Reiches, nachdem er nun gerade den Einfluss des Teufels beschrieben hat. Die Saat ist die göttliche Botschaft. Der Anfang des Reiches Gottes ist nach menschlichen Vorstellungen von Macht und Größe winzig. Was sieht man? Ein Wanderprediger aus Nazareth, von außen betrachtet, der nicht mehr unterstützt wird von seiner eigenen Familie, der einen kleinen Schülerkreis mit wenig etablierten Anhängern hat. Der kleinste Samen. Ich habe erfahren, wenn man israelische Senfkörner zerdrückt, dann bildet sich ein Stäubchen, was den eigentlichen Samen darstellt. Also was wir so gemeinhin als Senfkorn bezeichnen, ist gewissermaßen nur der Behälter für noch kleinere Einheiten. Aus kleinen Anfängen, sagt Jesus, erwächst im Endergebnis ein großes Reich. Und der Baum, das ist ein Bild für das endzeitliche Reich Gottes. In Ezekiel 17 finden wir eine Formulierung, die darauf hinweist. Ezekiel 17, Vers 22 folgende. Da wird es so beschrieben: So spricht Gott der Herr: Ich will euch einen Schößling vom Wipfel des hohen Zedernbaumes nehmen und will ihn einsetzen. Von dem obersten seiner Schößlinge will ich ein zartes Reis abbrechen. Und will es auf einen hohen, erhabenen Berg pflanzen, auf den hohen Berg Israels. Und ich will es pflanzen, damit es Zweige treibe und Früchte bringe und zu einem prächtigen Zedernbaum werde, dass allerlei Vögel und allerlei Geflügel unter ihm wohnen und unter dem Schatten seiner Äste bleiben können. Die Vögel, die in den Wipfeln des Baumes Zuflucht finden, werden hier beschrieben. Das geschieht zum Beispiel in der Gemeinde Jesu. Erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk erzählt. Sie finden alle hier Zuflucht und Heimat. Aus kleinen Anfängen erschafft der Herr sein großes Reich gegen alle Wahrscheinlichkeit, aber es ist kein schneller Erfolg. Ein kleines Senfkorn. Und wir denken nochmal an Lukas 12, Vers 32, wie der Herr seiner Gemeinde zuruft: Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Und dann ist ganz eng mit diesem Senfkorngleichnis verbunden das Sauerteiggleichnis. Das ist also Gleichnis Nummer 4. Aber hier noch einmal diese Karte der Ausbreitung des Christentums bis an die Enden der Erde. Das ist natürlich auch, wir werden das gleich noch sehen, das ist natürlich auch noch vermischt. Aber es gibt eine Ahnung von dieser Ausbreitung, was aus dem kleinen Senfkorn geworden ist. Wenn man den zahlenmäßigen Religionsvergleich macht, das sind natürlich nicht alles bekennende Christen, diese 2,3 Milliarden, diese Säule. Aber es ist schon interessant, welche Wirkung aus diesem Gleichnis hervorgegangen ist. Hier die Muslime 1,6, Hindus 950 Millionen, Buddhisten 470. Zahlen von vor einigen Jahren, aber die Relationen verschieben sich zurzeit natürlich zugunsten des Islam. Aber dann ein zweites Gleichnis vom Sauerteig. Und jetzt müssen wir ganz genau die unterschiedlichen Akzente verstehen. Das Gleichnis vom Senfkorn zeigt das überraschende Wachstum des Reiches. Das Gleichnis vom Sauerteig die nachhaltige Durchsetzung des Reiches. Das müssen wir gut verstehen. Es ist nur ein Vers, aber dieser Vers hat es echt in sich. Deswegen werden wir ein paar Minuten für diesen Vers brauchen. Die anderen gehen dann wieder schneller. Ein anderes Gleichnis sagte ihnen, Vers 33, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau, also eine Hausfrau, die Kuchen backt, die mit Sauerteig umgeht, nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, das sind etwa 40 Liter, bis das Ganze durchsäuert war. Also, wir erinnern uns nochmal, welche Frage hatte Gleichnis 2 aufgerufen? Die Frage, wird der Feind die Durchsetzung und den Fortschritt des Reiches Gottes verhindern können? Und Jesus sagt jetzt im Vers 33, keine Sorge, mit dem Reich Gottes verhält es sich wie mit einem Sauerteig, den eine Hausfrau nahm und unter das Mehl gewissermaßen mengte. Jetzt müssen wir versuchen, uns das vorzustellen. Also ich bin ja nicht so gut in Ökotrophologie, also in Hauswirtschaft, aber ich versuche es trotzdem zu erklären. Eine kleine Menge Sauerteig genügt, um die große Menge von Mehl, also 3 Seah oder 3 Scheffel, das sind jeweils 13,3 Liter, das war damals das handelsübliche Getreidemaß, also um 40 Liter zu durchsäuern und aufgehen zu lassen. Wie ging das damals vor sich? Sie müssen sich das so vorstellen. Wenn die Hausfrau Mehl zum Brotbacken vorbereitet, dann mischt sie darunter ein wenig von dem Teig, der vom Vortag übrig gelassen worden war. Also das neue Mehl, alter Sauerteig, dann wird das Ganze beiseite gestellt, sodass der neue Teig aufgehen konnte. Und bevor dieser neue Teig nun zu Brot verbacken wird, legt die Hausfrau wieder einen Teig für den nächsten Tag bereit. Und dann geht das so bis unendlich am nächsten Tag weiter. Dann da kommt wieder das Mehl. Sie mischt das mit dem Rest, den sie von gestern übrig behalten hat, zusammen, lässt das wieder aufgehen und bevor das Ganze in den Ofen kommt, um gebacken zu werden, nimmt sie wieder ein bisschen Sauerteig weg. Und so bleibt immer die Verbindung. Ich habe gelesen von einem älteren Mann, der stolz darauf war, ein Brot zu backen, dessen ursprünglicher Sauerteig noch von vor 70 Jahren rührte. Das ist die Sukzession des Sauerteigs, so wie die römisch-katholische Kirche mit der päpstlichen Sukzession. Muss ich so dran denken, so erkläre ich mir eben Backvorgänge. Also eine unendliche Geschichte, wenn man so will. Das Bild vom Sauerteig stammt aus dem Alten Testament, aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 15 bis 28, der Sauerteig beim Passa, das ist jetzt ganz wichtig. Die Israeliten sollten den alten Sauerteig in Ägypten zurücklassen. Warum? Weil dieser alte Sauerteig die fortdauernde Verbindung mit der Vergangenheit symbolisierte. Und damit sollten sie brechen. Es geht jetzt neu los. Neues Leben, ein neuer Weg mit dem Herrn. Vollständiger Neuanfang. Und darum sollten sie keinen alten Sauerteig mitnehmen. Also vom Alten Testament her hat der Sauerteig größtenteils, es gibt auch Ausnahmen, aber größtenteils eine negative Färbung. Als die falsche Verbindung mit dem Alten, die abgeschnitten werden muss. Und in diesem Sinne wird der Sauerteig dann auch negativ verwendet, etwa in Matthäus 16, Vers 6 oder 1. Korinther 5, 6 folgende, Galater 5, Vers 9. Da ist es immer diese Verbindung mit dem Alten, dass kein wirklicher Schnitt gemacht wird. Nicht konsequent wirklich das neue Leben in Anspruch genommen wird. Und deswegen beim Passa auch nur ungesäuertes Brot essen. Hier im Gleichnis nun, und das überrascht, hebt Jesus auf einen anderen Bezugspunkt ab. Da ist der Sauerteig nicht das Symbol für das rückwärtsgewandte Wesen, also diese Verbindung mit der Vergangenheit, wo kommt der Sauerteig her, sondern es geht hier um die vorwärtsgewandte Wirkweise des Sauerteigs, also seine Durchsetzungskraft. Wie arbeitet der Sauerteig? Auf den Punkt kommt Jesus hier zu sprechen. Und jetzt müssen Sie sich das so vorstellen, wenn der Sauerteig erstmal unter das Mehl gemischt war, begann was? Da begann ein unumkehrbarer Prozess. Also die Hausfrau, nachdem sie diesen Vorgang so vollzogen hatte, konnte nicht einfach nachträglich den Sauerteig wieder irgendwie rausziehen. Und dieser Sauerteig wirkt beharrlich, durchdringend. Er ist nicht aufzuhalten. Obwohl nur ein kleines Klümpchen für 40 Liter reicht. Also das ist die Relation. Und diese Wirkung ist ja fast unsichtbar. Deswegen steht hier, sie mischte das heimlich drunter. Also nicht da, dass sie ihrem Mann irgendwas verborgen hat oder so. Das geschieht quasi unmerklich, aber nachhaltig. Und das ist der Punkt. Und Jesus sagt, so wird sich das Reich Gottes durchsetzen. Das ist die Wirkkraft des Wortes. Man kann es leicht unterschätzen. Und es ist sehr unscheinbar. Es wird das Wort gepredigt. Es wird keine Riesenshow abgezogen. Es werden nicht 50 riesige Lautsprecherboxen aufgestellt, es tritt kein Ballett auf, es kommt kein Comedian zum Einsatz. Es wird gepredigt, das Wort Gottes. Unscheinbar, aber es wirkt. Es entsteht ein Prozess, der unumkehrbar ist. So setzt sich das Reich Gottes durch. Und wir denken hier etwa an Worte wie Matthäus 24, 14, das Evangelium wird gepredigt in der ganzen Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Es setzt sich durch, unaufhaltsam. Das ist eine starke Ermutigung. Nun, einige Ausleger wollen das Gleichnis eher von der negativen Seite des Sauerteigs her deuten. Es ist ja auch nur dieser eine Vers. Also etwa Wilfried Plock, der viel Gutes geschrieben hat, der sieht es hier so, dass er sagt, das ist im Grunde um die Durchsetzung und Verfälschung der Kirche mit der falschen Lehre. Und wie der alte Sauerteig sich durchsetzt, so ist sozusagen die falsche Lehre der Sauerteig, der die Kirche verfälscht hat. Faule Kompromisse. Und die drei Scheffel, die deutet er dann so, das sind die drei großen Konfessionen, also römisch-katholische Kirche, Orthodoxie und der liberale Protestantismus, das sind die drei Scheffel. Und dann wäre der Sauerteig gewissermaßen eine Parallele zum Unkraut, ein Mittel des Feindes, eine alte Bindung an das alte Leben. Ich denke, bei dieser Deutung, da muss man mehr von außen in das Gleichnis hineinlesen, also beispielsweise von der falschen Kirche, oder so ist ja nichts geschrieben. Da gibt es auch keine direkten Anhaltspunkte dazu. Und insgesamt gilt ja bei der Auslegung, je direkter, umso besser. Also je weniger Wendungen wir machen müssen, je weniger Zusatzkonstruktionen, umso näher sind wir am Text. Und deswegen denke ich, dass die Deutung, die ich vorgetragen habe, die richtigere ist. Jesus stellt ja den Sauerteig in einen anderen Zusammenhang. Es geht hier nicht um die Verbindung mit der Vergangenheit. Also Jesus sagt beispielsweise hier nicht, das Reich Gottes stützt sich auf die Verheißungen des Alten Testaments. So wie der alte Sauerteig oder so. Dann wäre es in dieser Argumentationsebene. Nein, sondern Jesus spricht von dieser alltäglichen, praktischen Wirkung. Es setzt sich durch. Es wirkt unaufhaltsam. Nachhaltig. Und dann eine Information möchte ich auch noch dazugeben an dieser Stelle. Im Alten Testament wird Sauerteig zwar mehrheitlich, aber nicht ausschließlich negativ verwendet. An diesen beiden Stellen, etwa 3. Mose 7, 13 und 3. Mose 23, ist der Sauerteig positiv gebraucht. Und das gilt ja übrigens auch sonst in der Bibel, dass eine Metapher, also ein Bild, nicht immer dieselbe Stoßrichtung haben muss. Also nehmen wir zum Beispiel das Bild des Löwen. Die Bibel kann den Löwen gebrauchen als eine Metapher für den Herrn Jesus, der Löwe Juda. Die Bibel kann den Löwen aber auch verwenden, ein und dieselbe Metapher, als ein Bild für den Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Also eine Metapher muss nicht immer, wenn sie einmal eine negative Bedeutung hat, diese negative Bedeutung immer behalten. Und all dieses zusammengenommen ist nach meiner Überzeugung der Sauerteig hier das Symbol für die nachhaltige Durchsetzungskraft, trotz einer eher unscheinbaren Wirkweise. Das ist ja ähnlich wie beim Senfkorn. Ihr seid das Salz der Erde, sagt er hier so an anderer Stelle. So wirkt das Reich Gottes in der gegenwärtigen Zeit. Heimlich. Erst am Ziel wird seine herrliche Macht bewiesen und durchgesetzt. Erst dann wird die göttliche Überlegenheit für alle Welt sichtbar. Aber schon jetzt ist das Reich Gottes in Kraft und es wirkt. Und es wirkt unaufhaltsam. Noch ein weiterer Hinweis. Diejenigen, die den Sauerteig negativ deuten, das muss ich einfach der Vollständigkeit halber sagen, die machen das ähnlich mit dem Senfkorn, weil ja diese beiden Gleichnisse in dieselbe Richtung gehen. Und wenn ich den Sauerteig negativ deute, muss ich eigentlich auch das Senfkorn negativ deuten. Und die deuten das dann so als künstliche Aufblähung des Christentums durch die Verbindung mit dem Staat. Also das Senfkorn als Zeichen für die Verweltlichung der Kirche. Und dann wird das mit Kaiser Konstantin und all dem zusammengebracht. Und das Argument ist, dass Bäume oft für politische Reiche stehen. Und Vögel sind dann die Feinde des Glaubens. Und so ist es eben das Konstantinische Reich und die dann folgenden. Ich denke, das ist nicht zwingend, weil man hier viel zu viel in die einzelnen Bilder reindeuten muss. Hesekiel 17 zeigt uns beispielsweise, dass davon ganz positiv von einem Reich gesprochen ist. Und wenn Sie an Jesus an anderer Stelle denken, das kommt noch in Matthäus 17, er hat das Senfkorn ebenfalls positiv benutzt. Er hat gesagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Das ist Matthäus 17, Vers 20. Und deswegen, wenn man all dieses zusammennimmt, ich bin es Ihnen einfach schuldig, diese unterschiedlichen Aspekte wenigstens anzudeuten. Wenn man alles zusammennimmt, legt sich nach meiner Überzeugung nahe, dass das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig positiv gedeutet werden muss, weil bei dieser Deutung wir weniger Zusätze und weniger Umwege und Hintergründigkeiten in die Bilder einzeichnen müssen. Und deswegen ist nach meiner Überzeugung hier die einfachere Lösung auch die zuverlässigere. Da stimme ich übrigens überein, zum Beispiel mit Don Carson und mit John MacArthur und mit Pentecost und mit Meyer und Zahn und anderen. Die es also auch alle so vertreten, wie ich es jetzt vertreten habe. Also, fassen wir zusammen. Das Senfkorn, das überraschende Wachstum des Reiches. Der Sauerteig, die nachhaltige Durchsetzung des Reiches. Und beiden gemeinsam ist der unscheinbare Beginn. Die lange Zeit, die es braucht, die verborgene Wirkweise. Und das ist charakteristisch für die Wirkung des Reiches Gottes im gegenwärtigen Zeitalter. Sub contrario, sagen die Theologen, unter dem augenscheinlichen Gegenteil. Unter dem augenscheinlichen Gegenteil entwickelt Gott seinen Plan. Unter dem Vorzeichen von Ohnmacht entfaltet Gott seine Macht, das Kreuz. Ein scheinbarer Ort der Niederlage und der Ohnmacht. Und wird von Gott umgestaltet zu dem Ort des entscheidenden Sieges, vollendet durch die Auferstehung. Und wissen Sie, warum Gott das macht, mit diesem Subcontrario-Prinzip? Einer der Gründe ist sicher der. Warum wählt Gott das Kreuz als den Weg der Rettung, als den Weg des Sieges über Sünde, Tod und Teufel? In Verbindung mit der Auferstehung natürlich. Weil Gott damit all unsere menschliche Kraftmeierei als vergeblich entlarvt. Und so, nach diesem Prinzip, geht auch der Herr den Weg seines Reiches. Das tut uns manchmal weh, wir wünschten es manchmal etwas glorreicher und etwas unangefochtener und alle, die Verantwortung für Gemeinde haben, wünschten es sich oft etwas leichter und weniger holprig. Aber so ist nicht der Weg des Reiches Gottes und so ist es auch nicht angekündigt und so hat es uns der Herr Jesus hier erklärt. So, damit haben wir alle öffentlichen Gleichnisse bewältigt und die ersten vier geschafft und ich verspreche, mit den letzten dreien geht's jetzt schneller. Ich will nur sagen, liebe Geschwister, es liegt ein ganz großer Trost und eine starke Ermutigung darüber, dass der oft so mühsame Alltag im Dienst für das Reich Gottes normal ist. Das ist typisch für den Gang des Reiches Gottes. Dadurch wird nicht der Sieg in Frage gestellt, sondern es wird gesagt, Leute, ihr seid voll im Plan. Und wir dürfen uns verlassen auf diese Strategie Gottes, auf diese Subcontrario-Strategie und können gerade darum mutig vorangehen. So, jetzt habe ich einen Exkurs geplant, den ich Ihnen erspare. Vielleicht können wir darauf morgen bei der Aussprache nochmal kommen. Es ist nämlich so, dass die Emerging Church-Bewegung sich auf dieses Senfkorn oder zumindest einige Ausleger sich auf dieses Senfkorn berufen, so nach dem Motto, das ist die Senfkorn-Revolution, mit der Gott nach dem Prinzip des Senfkorns sein Reich in dieser Welt baut. Damit soll biblisch begründet werden, dass Gottes Reich sich mitten in dieser Welt ausbreiten will und dass diese Welt schrittweise in Gottes Reich umgestaltet wird. Das ist natürlich völlig gegen das, was die Bibel über das Reich Gottes sagt. Und wir müssen festhalten, der Grundfehler in der Transformationstheologie, in der sogenannten missionalen Theologie, in der sogenannten Emerging Church-Konzeption, der Grundfehler, der alles verdirbt, besteht darin, dass sie dem Reich Gottes eine völlig andere Bedeutung geben, als die Bibel uns lehrt. Wir hatten gesehen in Kapitel 1, die Bibel ist ein Begriff für das Heil. Sie ist gegenwärtig unsichtbar in den Gläubigen. In das Reich Gottes kommt man nur durch die Bekehrung zu Jesus. Erst zukünftig wird der Messias sein machtvolles Reich sichtbar machen, wenn er mit überwältigender Macht eingreift. Und der Gemeinde ist nicht aufgetragen, das Reich Gottes in der Welt zu bauen. Und die Transformationstheologie lehrt von dem allen so ziemlich immer das genaue Gegenteil. Und deswegen ist es fatal, wenn Sie dann den Begriff der Senfkornrevolution für sich in Anspruch nehmen und sich auch noch auf diese Gleichnisse berufen wollen. Denn die Gleichnisse sagen es anders. Gottes Reich kommt durch Gottes Wort. Und das Reich Gottes unterscheidet deutlich zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Zwischen Gemeinde und Welt. Auch das ist eine Unterscheidung, die in der Emerging Church-Konzeption total verwischt wird. Und das Reich Gottes wird eben von Gott gebracht und es setzt sich verborgen durch in der jetzigen Zeit. Und nicht durch machbare und berechenbare soziale und humanitäre Aktionen. Im Gegenteil, wir hatten gesehen, dieses starke gerichtliche Moment der Gleichnisse. Die Volksmenge nach der Emerging Church wird die Volksmenge am Bau des Reiches Gottes beteiligt. Also die Gemeinde soll gemeinsam mit den Ungläubigen das Reich Gottes bauen. Es gibt derartige Formulierungen. Und wir sehen hier, es ist genau umgekehrt. Die Volksmenge wird nicht am Bau des Reiches Gottes beteiligt, sondern vom Reich Gottes ausgeschlossen. Und damit zugleich hineingerufen, kommt, kehrt um. Und diese Gleichnisse vom Senfkorn und auch vom Sauerteig bedeuten eben nicht, dass das Reich Gottes die Welt schrittweise in sich aufnimmt oder dass das Reich Gottes sich in die Welt hineingibt und dann von innen her die Welt verwandelt, sondern dieser Gegensatz zwischen Reich Gottes und Welt bleibt bis zum letzten Gericht. Und er wird im letzten Gericht endgültig sichtbar und manifest. Und das ist das krasse Gegenteil von dem, was wir im Reichsgottesbegriff der Transformationstheologie haben. Und darum kommt es für den Menschen nicht darauf an, das Reich Gottes zu bauen, sondern ins Reich Gottes reinzukommen. Und die Aufgabe der Gemeinde ist eben, in diesen Rettungsraum, in diesen Ort des Heils hineinzurufen. Und die Zitate, die ich hier habe, die erspare ich Ihnen, die kann ich Ihnen morgen, wenn Sie Interesse haben, nochmal vorlesen. Und jetzt kommen wir zu den nächsten beiden Gleichnissen, die ebenfalls der Transformationstheologie den Teppich unter den Füßen wegziehen, weil sie zeigen, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, nur einen schmalen Zugang, um selbst Anteil am Reich Gottes zu bekommen. Denn das ist jetzt die Frage, wie kriege ich Anteil an diesem Reich? Und da kommen wir nun zum Gleichnis 5 und Gleichnis 6. Das ist ein Doppelgleichnis, das Gleichnis vom Schatz im Acker und das Gleichnis von der kostbaren Perle. Und das ist schön, dass wir jetzt auf der Zielgerade zum Schluss noch diese beiden etwas oder diese drei etwas leichteren Gleichnisse vor uns haben. Und Sie werden das auch gleich sehen. Das ist doch hochspannend. Vers 44. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Und hier sehen wir schon, es ist ganz klar, dass hier nicht jeder Zug übertragen werden kann. Wir können das Reich Gottes ja nicht erkaufen. 45, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Was ist hier los? Der eine arbeitet für Lohn auf fremdem Acker und plötzlich stolpert er über einen unheimlich wertvollen Schatz. Der andere ist ein Perlenhändler, immer auf der Suche nach neuen Stücken, die er gut verkaufen kann. Und plötzlich bei seiner allgemeinen Suche nach guten Perlen findet er die Superperle. Er findet das Prachtstück. Er hätte nie geglaubt, dass es eine solche Perle geben wird. Es gibt ein wunderschönes Kinderbuch, das diese Geschichte illustriert. Und das ist der Perlensucher, der bass erstaunt vor dieser herrlichen, funkelnden Perle steht. Und völlig hin und weg ist und plötzlich begreift, dass es noch etwas viel Größeres gibt, als er jemals gesucht hat. Es ist wahrscheinlich so eine ähnliche Perle, wie sie vor einiger Zeit in Los Angeles gefunden wurde. Da hat jemand für eine Perle, ich glaube 25 Millionen, also die Perle wog mehr als 6 Kilo und brachte dem Besitzer rund 25 Millionen Dollar ein. Also so eine Perle ist das, ja. Und diese Entdeckung heißt, er entdeckt Gott, er entdeckt das Reich Gottes, er begreift, dass es einen lebendigen Gott gibt, der uns nahe gekommen ist. Er beginnt zu ahnen, dass es ewiges Leben gibt, dass es Antwort auf alle seine Fragen gibt. Und bei dem Landarbeiter, der rechnet mit gar nichts. Der macht seine Arbeit als Tagelöhner auf fremdem Grund und Boden. Das ist wieder die Real-Life-Story, das ist der historische Kontext. Eine sehr dreckige, sehr nüchterne Arbeit, bis er plötzlich mit seinem Pflug an einen harten Gegenstand stößt. Er will schon weitermachen und da stockt ihm das Blut in den Adern. Wie kommt der Schatz in den Acker? Und das ist überhaupt nicht weit hergeholt, denn zur Zeit Jesu war das absolut üblich, dass man in Krisenzeiten und in Kriegszeiten Geld und Schmuck vergrub, um vor plündernden Soldaten die Werte zu schützen. Josephus, der Geschichtsschreiber, berichtet darüber. Und dann kam es immer wieder vor, dass der Besitzer verschleppt wurde oder im Krieg umkam. Und dann blieb es dem Zufall überlassen, wer diesen Schatz im Acker entdeckte. Das ist der zeitgeschichtliche Hintergrund. Und so entdeckt er ihn. Und Jesus sagt, so geht es vielen Menschen mit Gott. Gott ist ihnen ganz nah, aber sie haben überhaupt keine Ahnung, dass es ihn gibt. Sie rechnen nicht im Entferntesten damit, dass sie ihn im nächsten Augenblick begegnen könnten. Und dann sind sie völlig überrascht, wenn sie vor ihm stehen. Das ist hier die Situation. Die Entdeckung des unvergleichlichen Wertes des Reiches Gottes. Und das wird beiden klar. Wir stehen hier vor einer Entdeckung, die ist größer und herrlicher und wertvoller als alles, was wir bisher kannten. Und das muss ich haben. Das ist unser Gesamttitel für diesen Vortrag. Dabei sein ist alles. Ich muss dabei sein im Reich Gottes. Wer nicht um jeden Preis im Reich Gottes dabei sein will, der ist mit Sicherheit dabei sein will, der ist mit Sicherheit nicht drin. Und sie setzen alles daran. Der eine hat nicht damit gerechnet und der andere, der sucht Perlen. Und das ist hochinteressant. Das wäre schon der Punkt C, die Vielfalt der Biografien. Diese beiden Männer symbolisieren ganz unterschiedliche Wege, Gott zu finden. Es gibt, wenn Sie so wollen, die Sucher und die Nichtsucher. Ja, die Nichtsucher, wie jener Bergarbeiter im Pfarrbezirk von Willem Busch, Familienvater aus dem Ruhrpott, für den nur die Kumpel zählten und die starken Sprüche und das Bier. Und der dann plötzlich schwer erkrankt, querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt. Und der hat ein paar Freunde, die sagen, komm doch mal mit, guck mal, du sitzt doch hier sowieso nur rum. Und die ihn dann mehr gegen seinen Willen in die Bibelstunde von Willem Busch schleppen. Und dort begegnet er Jesus. Der hat ihn nicht gesucht. Der ist im Grunde genommen gegen seinen Willen mit dem Rollstuhl dahin gekarrt worden. Und in der schlimmsten Krise seines Lebens entdeckt er den größten Schatz. Und er sagt hinterher zu Willem Busch, also wenn Gott mir nicht das Rückgrat gebrochen hätte, wäre ich nie zu ihm gekommen. Das ist der unerwartete Schatz im Acker, auf den jemand plötzlich stößt und den er dann um jeden Preis haben will. Das war das richtige Verb. Und dann gibt es die anderen, die Sinnsucher, die viele schöne, kostbare Perlen suchen, die nach Antworten auf ihre existenziellen und philosophischen Fragen suchen und suchen und suchen und suchen. Und dann finden sie es, dann wissen sie, das ist es. Wie John MacArthur berichtet hat von einem alten Ehepaar aus Los Angeles. 50 Jahre waren sie verheiratet. Und sie haben erzählt, fast während der ganzen Zeit suchten sie gemeinsam nach der Wahrheit. Sie probierten alle möglichen Religionen aus, landeten irgendwann in einer Sekte und sie merkten, es ist nicht das Leben und es ist nicht die Wahrheit. Und dann können Sie sich vorstellen, wie das weitergeht. Dann landen Sie irgendwann bei einer Radiosendung von John MacArthur und dann merken Sie, was wir unser Leben lang gesucht haben. Das ist es. Sie haben gesucht, gesucht, gesucht. Und dann war alles klar. Und das ist die Situation bei dem schönen Perlensucher. So, und dann müssen wir Folgendes sehen. Dabei sein ist alles. Wer das Reich Gottes entdeckt, weiß, das ist das Größte, was es gibt. Und daraus folgt dann diese Bereitschaft zu völliger Hingabe für das Reich Gottes. Ja, dafür steht dieses Bild, er verkaufte alles. Egal, was ihm da wichtig war. Schauen Sie mal, den Rock ist er schon los. Das sind ein bisschen mehr als 100 Euro, die er da auf seine Karre packt. Und er fährt sie hin. Er muss ja die eine Perle kaufen. Ja? Er kramt sozusagen die letzten Krümel, die er hat, zusammen. Und schauen Sie sich mal das Gesicht an. Der ist glücklich. Der sagt nicht, der macht nicht so ein Ost-West-Gesicht, oh, meine letzten schönen Scheinchen fahre ich jetzt hier weg, sondern er kann es gar nicht erwarten, sein Geld endlich loszuwerden, weil er die schöne Perle kriegt. Es kann gar nicht schnell genug gehen. Und dann steht er am Ende da, ohne alles sozusagen. Aber hier, das sieht man vielleicht, er hat die Perle, ne? Sein Lächeln ist noch breiter geworden. Er hat zwar nichts mehr an, aber dafür die Perle in der Hand. Das macht deutlich, was hier eigentlich gemeint ist. Ich erkläre jetzt ein Bild mit einem Bild. Er gibt alles hin. Und wer diese Perle entdeckt, wer das Reich Gottes entdeckt, will Jesus damit sagen, der gibt alles. Der weiß auch, es geht jetzt hier wirklich um alles oder nichts. Und ich muss an jeden älteren Herrn denken aus Bremen. Seine Frau hatte jahrelang für ihn gebetet. Und dann macht er die Entdeckung. Und einer der nächsten Schritte ist der, dass er sich von seinem Gärtchen trennt. Also der hat nicht seine Scheine auf die Karre gelegt, sondern seinen Garten, wenn sie so wollen. Und die Leute fragen ihn, warum machst du denn das? Steht doch nirgendwo in der Bibel, dass du dein Gärtchen abschaffen musst. Und er sagt, dieser Garten war mein Götze. Ich musste diesen Garten hergeben, weil er zwischen mir und dem Reich Gottes stand. Und er wird froh. Der Großindustrielle Robert Thompson, der hatte schon 180 Zeitungen und 290 verschiedene Gesellschaften. Und dann wurde er einmal gefragt von einem Reporter, wie viel er geben würde, wenn er die New York Times noch bekommen könnte. Und seine Antwort war, I would mortgage my soul. Also ich würde meine Seele verpfänden. Alles. Ich würde alles geben. Alles für das Ziel. Und so sagt Jesus, es ist mit dem Reich Gottes. Dabei sein ist alles. Weil es der unermessliche, unendliche Wert ist und es gilt wirklich alles oder nichts. Alles oder nichts. Du kannst nicht, wenn du das Reich Gottes entdeckst, sagen, nur, ich will mal sehen und kann es ja mal versuchen und vielleicht hilft's ja. Das ist nicht die Entdeckung des Reiches Gottes. Die einzig mögliche Herzenshaltung zur Gewinnung des Reiches wird uns in diesem Text gezeigt. Er gab alles, er machte ganze Sache. Und dann kommen wir zum letzten Gleichnis. Es ist gut so. Es ist gut so, dass er ganze Sache macht. Denn wie wichtig und höchst dringlich es ist, diesen Schatz zu entdecken und zu heben, das zeigt uns das Letzte. Und jetzt wird's noch mal, sehr dramatisch. Es wird deutlich, was es bedeutet, das Reich Gottes wirklich zu ergreifen. Es ist ein Schritt. Es ist nicht einfach so, dass ich nebenbei sage, ja, ich habe das ja eigentlich immer von Kindheit an schon so gewusst und irgendwie so geglaubt und es ist eben so und ich sehe das auch so. Das ist nicht das Reich Gottes ergreifen. Lesen wir dieses letzte Gleichnis, das der Jesus auch nochmal kurz erklärt, ab Vers 47. Wiederum gleicht das Herz, das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und alle Arten von Fischen zusammenbrachte. Als es voll war, zogen sie es ans Ufer, setzten sich und sammelten die Guten in Gefäße, die Faulen aber warfen sie weg. So wird es am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern. Wichtiger Vers. Und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Das ist wie das Bild für die Hölle. Was haben wir hier? Sie merken, Jesus schlägt hier den Bogen nochmal zurück zu dem zweiten Gleichnis. Dort war das Nebeneinander von Weizen und Unkraut. Und hier haben wir jetzt das Nebeneinander von den unterschiedlichen Fischen. Also deswegen auch sagt man das Gleichnis vom Fischnetz oder vom Schleppnetz. Und was fällt auf? Sie sind zunächst alle in einem Netz. Und erst das letzte Gericht bringt die sichtbare Trennung an den Tag, die vorher schon verborgen da ist. Und hier sehen wir jetzt zunächst mal nochmal die exklusive und scheidende Wirkung des Reiches Gottes. Es geht wieder darum, dass das ausgesortiert wird von Gott, dass am Ende geschieden wird. Das sehen wir sehr deutlich. Und dann sehen wir noch etwas. Wir fragen ja, worin liegt das Neue, das jetzt gewissermaßen zu dem Gleichnis 2 vom Weizen und Unkraut dazukommt? Das Bild liegt nah am Fischeralltag am See Genezareth. Da soll es mehr als 20 Arten von Fischen gegeben haben. Bethsaida kann man zum Beispiel übersetzen mit Fischfangort. Und unter den verschiedenen Netzarten gibt es eben auch dieses Netz, von dem hier gesprochen wird, das Schleppnetz. Manche denken, stellen sich das so vor, dass man mit Hilfe eines Bootes dieses Schleppnetz im Wasser auslegt und dann vom Ufer her das Netz mit langen Seilen auf den Strand gezogen wird. Das ist jedenfalls ein sehr großes Netz. Manche stellen sich das auch so vor, dass zwei Schiffe, also zwei Boote, dieses Netz zwischen sich aufspannen und dann die Fische damit an Land ziehen. Wir haben im Hinterkopf, dass Jesus zu Petrus sagen wird, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also, hier ist von der Gemeinde die Rede. Die Gemeinde soll das Netz weit auswerfen. Es werden hier viele ins Netz gehen. Aber nicht alle, die ihr ins Netz gehen, werden sich als gute Fische erweisen. Das heißt, als echt bekehrt. Also im Gleichnis 2 ist der Acker die Welt und im Gleichnis 7 ist das Fischnetz nach aller Wahrscheinlichkeit die Gemeinde. Nicht nur beim Blick auf die gesamte Welt, also da ist ja klar, Welt ist Vermischung. Das ist das universale Reich. Aber auch beim Blick innerhalb der Gemeinde gibt es Vermischung. Und es ist das, was die Reformatoren genannt haben, das Corpus Permixtum. Die Gemeinde ist ein vermischter Körper, eine gemischte Gesellschaft. Und das wird nicht sofort aufgedeckt, sondern erst im letzten Gericht. Es kommt erst dann endgültig raus. Und deshalb heißt es schon hier in Vers 49, die Bösen werden aus der Mitte der Gerechten herausgeholt. Das heißt, sie gehören scheinbar dazu, obwohl sie mir im Herzen nicht dazu gehören. Das ist was anderes als das zweite Gleichnis. Das war der Kosmos, das war die ganze Welt. Und hier heißt es, sie werden aus der Mitte der Gerechten herausgeholt, Klammer auf, zu denen sie nie gehört haben, richtig, Klammer zu. Scheinbar befinden sie sich mittendrin, aber doch gehören sie nicht wirklich dazu. Das ist schon vorher klar. Aber das wird erst endgültig im Gericht offensichtlich werden. Und jetzt müssen wir sehr vorsichtig sein. Manche haben daraus den Schluss gezogen, weil ja Jesus hier sagt, dass das erst am Ende offenkundig wird und in dem Gleichnis 2 gesagt hatte, wir sollen nicht vorzeitig was rausziehen, dass das gegen Gemeindezucht gerichtet sei. Aber das stimmt nicht. Damit ist nicht gesagt, dass die Gemeinde nicht Sünde und Irrlehre benennen muss. Damit ist nicht gesagt, dass die Gemeinde eben alle offenkundige Sünde und Irrlehre in ihren Reihen dulden muss, weil ja am Ende das erst geklärt wird. Das ist hier eindeutig nicht gemeint. Die biblischen Anweisungen zur Gemeindezucht und so weiter sind klar. Wo Dinge Sünde offenkundig wird, da muss die Gemeinde seelsorgerlich handeln. Davon sind ja übrigens nicht nur die ungläubigen Fische, sage ich jetzt mal, betroffen, sondern Gemeindezucht erfolgt ja auch an Leuten, die echte Christen sind. Also das ist hier nicht gemeint, dass die Gemeinde keine Gemeindezucht durchführen sollte. Aber selbst durch Gemeindezucht in einer rechten Weise vollzogen, wird man niemals völlige Klarheit schaffen und niemals jeglichen Scheinglauben in der Gemeinde erkennen. Derjenige, der das endgültig bewirken wird, ist Christus. So, und jetzt schauen wir uns zum Schluss nochmal alle sieben an im Überblick. Das vierfache Ackerfeld, Weizen und Unkraut, Gleichnis vom Senfkorn. Wie kann angesichts dieses Feindes überhaupt das Reich bestehen und sich ausweiten? Ihr sagt, keine Sorge, winziges Senfkorn wird zum großen Baum. Sauerteig setzt sich durch, nachhaltig, unaufhaltsam. Der Herr hat diesen Prozess in Bewegung gesetzt, er kann nicht mehr umgekehrt werden. Wie kommst du da rein? Siehe den Schatz im Acker, die kostbare Perle. Dabei sein ist alles, alles oder nichts. Und angesichts dessen sammelt die Gemeinde Menschen, ruft die Gemeinde Menschen zu Jesus. Aber in diesem Schleppnetz sind eben unterschiedliche Sorten von Fischen. Und drei von diesen sieben Gleichnissen hat der Herr Jesus ausgelegt. Und die habe ich nochmal unterstrichen. Vom vierfachen Ackerfeld, vom Weizen und Unkraut und vom Schleppnetz. Das vom Schleppnetz nur sehr kurz ausgelegt. Aber diese unterstrichenen Gleichnisse wurden von Jesus ausgelegt. Und was haben sie gemeinsam? Sie haben gemeinsam, dass das Böse bis zur Wiederkunft Jesu ausreifen muss. Dass nicht vorzeitig für völlige Klarheit gesorgt wird über die Menschen. Dass die endgültige Klärung erst am Ende kommt. Die Gemeinde ist Corpus Permixtus, von denen, die zum Reich Gottes dazugehören und denen, die nur scheinbar dazugehören. Aber es gibt es. Es gibt das vierte Ackerfeld, es gibt den guten Weizen, es gibt die essbaren Fische. Und Gerhard Meyer hat das wunderschön formuliert, ganz tröstlich. Er hat gesagt, ist nicht hier auch eine Antwort auf die aktuelle Frage, warum der Messias nicht sofort die Welt verändert hat und warum die Welt immer noch so dunkel ist wie vor 2000 Jahren? Es kommt, sagt Jesus, aber erst in der zukünftigen Stunde, die der Vater bestimmt. Und vorher gehört eben das zusammen, dass wir im Glauben gerettet werden, aber dass es noch diese Mischexistenz gibt und diesen Corpus Permixtum von den echten und den unechten Fischen. Und diese brisante und komplizierte Situation der Gemeinde erfordert, dass sie gute Lehrer hat. Das sind die Verse 51 bis 52. Vorher hatten die Jünger ja um Erklärungen gebeten und jetzt am Ende, das ist so rührend, jetzt am Ende, da fragt der Herr Jesus sie selbst. Vorher hatten sie immer gesagt, wie ist das gemeint, wie ist das zu verstehen? Und schauen Sie, wie am Ende der Herr Jesus sie selbst fragt. Er fragt sie am Ende, habt ihr das alles verstanden? Habt ihr das alles verstanden, fragt er sie. Also es ist wichtig, Leute, dass ihr das versteht. Ich könnte jetzt auch fragen, habt ihr das alles verstanden? Ich könnte es auch mich selber fragen, hast du das alles verstanden? Und sie sagen ganz offensichtlich und ganz optimistisch, ja, Herr. Und der Herr nimmt das so an. Obwohl die sicherlich nicht alles schon völlig so verstanden haben. Und wir sicherlich auch noch nicht alles so völlig verstanden haben. Aber der Herr nimmt ihnen das ab, weil damit ja gemeint ist, wir wollen es ganz verstehen. Herr Jesus, wir wollen dich ganz verstehen. Und so meinen wir es auch. Wir wollen alles verstehen. Wir wollen von Jesus lernen. Und dieses Reich Gottes braucht dann Lehrer, die selber Schüler sind, die Schüler Jesu geworden sind. Und so können auch wir nur Lehrer für andere sein, wenn wir Schüler unseres Herrn Jesus werden. Und dann läuft auch dieses Kapitel, da werden wir morgen anknüpfen in der Predigt, wenn wir den Übergang von Matthäus 13 zu Matthäus 14 machen. Es läuft dann am Ende alles auf die Frage zu, wer ist der König des Reiches? Es geht am Ende immer auf die Person Jesu zu. Es entscheidet sich wirklich alles an ihm. Und so ist es auch hier in den letzten Versen, bei denen wir morgen wieder anknüpfen. Ich fasse zusammen und komme zum Schluss. Das war eine programmatische Rede, die Jesus mit dieser Zusammenstellung und Erläuterung der Gleichnisse letztlich gehalten hat. Zweigeteilt, Öffentlichkeit, dann Sondererklärung für die Jünger. Und da hat der Herr Jesus im Grunde unsere Situation geklärt, die man in folgenden Punkten zusammenfassen kann. Erstens, die Spannung des Reiches Gottes dauert lange an. Das erfahren wir alle. Sie wird von Gott zugelassen und oftmals notvoll erfahren. Das sehen wir in all diesen Gleichnissen, die ich hier unterstrichen habe. Dann zweitens, mitten in der Spannung kommt es aber zur Klärung der Fronten. Denn diese Gleichnisse sagen ja nicht, es ist alles schwammig und keiner kann wissen, wo er steht, sondern Jesus klärt ja die Fronten. Er sagt, ihr und die. Gute Fische, schlechte Fische. Unkraut, Weizen. Also Jesus klärt die Fronten und Jesus unterscheidet ganz deutlich zwischen drinnen und draußen. aber ohne den Kreis vorzeitig abzuschließen und sagen, wer jetzt draußen ist, kommt nicht mehr rein, sondern dieses Ganze ist ja auch ein Ruf an die anderen, kommt rein, kehrt um, solange es Zeit ist. Also mitten in der Spannung kommt es zur Klärung der Fronten. Wir müssen die Fronten nicht immer durchschauen, die Jünger haben Judas auch nicht durchschaut. Wir müssen nicht unbedingt wissen, ob es in unseren Gemeinden möglicherweise noch Scheinchristen gibt, aber wir müssen wissen, dass es diese Fronten gibt und wir müssen deutlich predigen, dass jeder sich prüfen soll und wir müssen wissen, wo wir persönlich stehen. Der Mann mit dem Acker und der Mann mit der Perle, die wussten, wo sie standen. Drittens, diese Spannung kann dennoch das Voranschreiten des Reiches Gottes nicht verhindern. Liebe Geschwister, das ist so wunderbar. Denkt daran, das Reich Gottes schreitet voran, es kommt zum Ziel. Und wenn wir tausendmal verzweifelt sind über bestimmte Situationen im Reich Gottes, denken wir an Matthäus 13. Der Herr schreitet voran, er kommt zum Ziel, er wird siegen. Was wir machen, ist Saat auf Hoffnung und Gott ist souverän und Gott schenkt die Frucht. Viertens, überwunden wird die Spannung erst durch das endgültige Gericht Gottes. Erst dann wird diese Spannung endgültig überwunden. Und schließlich fünftens, mitten in dieser Situation kommt es für jeden Einzelnen darauf an, mit ganzer Hingabe und ohne alle Kompromisse, jetzt in das Reich Gottes einzutreten. Das müssen wir verkündigen. Tritt jetzt in das Reich Gottes ein. Und wenn du drin bist, danke Gott und freue dich, wie es hier in diesem Gleichnis geschildert wird. Ich schließe mit Richard Baxter, der im 17. Jahrhundert gesagt hat, was das bedeutet, wenn man drin ist und wenn man weiß, dass es noch so viele Menschen gibt, die draußen sind. Oh, wenn ihr das Herz eines Christen habt, habt doch Erbarmen mit euren armen, unwissenden und gottlosen Nachbarn. Wehe, es ist doch nur ein kleiner Schritt zwischen ihnen und der Hölle. So viele Schmerzen warten auf sie. Und wenn sie unbekehrt sterben, bleiben sie für immer verloren. Habt ihr Herzen aus Stein, dass ihr kein Mitleid empfinden könnt? Oder glaubt ihr Gottes Wort nicht, was es über die Gefahr der Verlorenen sagt? Warum nennt ihr euch dann Christen? Wenn ihr es aber glaubt, warum tut ihr nicht alles, um ihnen zu helfen? Und wenn ihr nahe mit ihnen zusammenlebt oder sie auf der Straße trefft oder es eure Arbeitskollegen sind oder ihnen auf Reisen begegnet, könnt ihr einfach schweigen über die Gefahr, in der sich ihre Seele befindet? Wenn ihr Haus brennen würde, würdet ihr doch ohne Zögern losrennen, um ihnen zu helfen. Wollt ihr ihnen nicht ebenso mit ihren Seelen helfen, wenn die schon beinahe im Feuer der Hölle brennen? Richard Baxter hat begriffen, worum es geht, drinnen oder draußen. Darum geht's. Und deswegen schließe ich, das Wichtigste am Reich Gottes ist, dass man selbst rechtzeitig drin ist. Das ist das Wichtigste. Wir müssen nicht alle Dinge verstehen, aber am Ende laufen alle unsere Überlegungen wieder in unserer Überschrift zusammen. Dabei sein ist alles. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast uns sehr, sehr ernst in diesen Gleichnissen gezeigt, was zur Debatte steht, Herr. Und wir wollen dir danken dafür, dass wir, sofern wir deine Kinder sind, drin sein dürfen in diesem Reich, Herr. Ja, das ist das Größte. Und das ist so wenig selbstverständlich. Und wir wollen dich bitten, dass noch viele, viele in dieses Reich hineinkommen und gib, dass wir sie hineinrufen mit deinem Evangelium, Herr. Und wir wollen dich bitten, dort, wo Menschen meinen, sie wären drin, obwohl sie nicht wirklich drin sind, dass du ihnen das in ihrem Gewissen durch dein Wort deutlich machst und dass es sie überwindet und dass sie eintreten und nach deiner Hand greifen, Herr. Danke, dass du allmächtig bist. Herr, segne dein Wort an uns und komme du mit uns und mit unseren Gemeinden zu deinem Ziel. Amen.